In der heutigen Podcast-Episode mit Max Antosch von Movers & Makers werden wir richtig tief reingehen in Profitoptimierung. Wir werden uns ABC-Kundenanalyse anschauen und vor allem hat Max für uns einen Hack, bei dem ich wirklich den Hut ziehen durfte, wie man B-Kunden zu A-Kunden konvertiert. Ich sehe euch auf der anderen Seite.
Bis gleich.
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit-Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Hallo, 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 meine Lieben, zur heutigen Episode mit Mr. Mover and Makers himself. Max Antosch, mein Lieber, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, freue mich.
Movers and Makers, wie ist denn der Name eigentlich entstanden?
Spannende Frage. tatsächlich hat mir da Thomas Kemp, also Shoutout an Thomas, begleitet bei der Namensfindung. Und ich wollte irgendwas, was so ein bisschen dieses Bewegen, dieses Agile, dieses Dynamische mit in den Namen bringt. Und am Ende des Tages, was wir machen, ist Menschen dabei helfen, die anderen helfen. Also sprich, was für andere wirklich bewegen, einen Impact haben, wie man so schön sagt. Also was bewegen, move. Denen wollen wir helfen, nicht immer nur für andere was Tolles aufzubauen, also die Agentur, Freelancer, die andere erfolgreich machen, dass die nicht auf der Strecke bleiben, sondern auch was für sich am Weg aufbauen. Also make, so dieses Aufbauen, was für sich schaffen am Weg dahin. Deswegen die, was für andere bewegen, aber gleichzeitig für sich was bauen. Das war so die Idee des Namens. Und der Thomas hat dann irgendwie den Namen gebracht und ich habe ihn einfach geil gefunden. Das ist vielleicht auch die kurze Antwort. So ist es entstanden.
Ich finde es mega cool und das beschreibt genau das, was du sagst. Also ihr helft ja wirklich Leuten, die anderen helfen, selbst was zu bewegen und dadurch natürlich auch was zu machen, also was umzusetzen. Hol uns vielleicht mal ab, lieber Max. Also erstmal danke für deine wertvolle Zeit. Du bist ein richtig, richtig krasser Experte da auch zum Thema Profit, das heißt hier im Profit-Podcast. Gibt es eigentlich nicht viele Menschen, die ich dann noch lieber hätte als dich, um zum Thema Angebotsoptimierung zu quatschen. Das wird super, super geil. Hol uns vielleicht mal ab, was macht denn ihr konkret? Ihr arbeitet halt viel mit Agenturen zusammen, mit Freelancern, die quasi ihre eigene, ihr unwiderstehliches, irresistible Offer nochmal genauer schärfen wollen. Oder hol uns da vielleicht mal ab.
Genau, wir haben die letzten ungefähr 7 Jahre mit ein bisschen mehr als 150 Agenturen und Freelancern arbeiten dürfen aus dem Marketing- und Kreativbereich. Also klassischerweise die Webseiten bauen, Branding-Kampagnen, Performance und Co. Und die haben ganz oft viele Angebote für viele unterschiedliche Kunden und deswegen nicht ganz so einfach, sich selbst zu vermarkten, aber dann auch in der Umsetzung wirklich profitable Umsetzung aufzubauen, also klare Pakete zu formen. Und wir helfen ihnen, so ein bisschen Klarheit aufzubauen. Also was ist so das ideale Angebot für sich selbst? Wer ist der ideale Kunde? Wie erreiche ich die Kunden? So ein bisschen diesen roten Faden innerhalb des eigenen Unternehmens aufzubauen. Genau, ganz, ganz viele Themen, über die wir vielleicht noch sprechen. Am Ende des Tages viel, viel einfacheres, spannenderes, profitableres Unternehmen aufzubauen, wenn man nicht mehr 10 Sachen gleichzeitig macht, sondern eben eine Sache verdammt gut. Und was diese eine Sache ist, da dürfen wir dabei begleiten, diese Klarheit zu finden und das zu strukturieren.
Lass uns gern, wenn das für dich passt, eine Case Study heute gemeinsam im Podcast besprechen, damit es noch angreifbarer bleibt. Und
cool.
What if... Wir nehmen eine Facebook-Ads-Performance-Agentur, die hauptsächlich jetzt mit E-Com-Stores arbeitet. Gründerin aus Salzburg.
Sehr gut.
Eigene Agentur, machen 30.000, 40.000 Euro im Monat Umsatz, haben natürlich 1, 2 Angestellte und ein paar Freelancer und würden gerne 7-stellig werden. Okay. Mhm. Gibt es seit 2, 3 Jahren. Was machen wir? Wie würdest du in so einen Case herangehen? Sie sind ja schon mal positioniert. Sie machen nicht kompletter Bauchladen. Sie machen nicht alles für alles, sondern sie machen Facebook-Ads für E-Com-Stores. Aber E-Com-Stores gibt es ja auch wie Sand am Meer. Da gibt es ja auch ein E-Com-Store, könnte ja weit gegriffen auch jemand sein, der über Amazon verkauft, um jetzt ganz weit zu gehen. Aber es gibt ja E-Com-Stores in ganz viele verschiedene Facetten. Facebook-Ads, was bedeutet Facebook-Ads überhaupt? Macht man nur die Kampagnenschaltung, macht man Creatives? Momentan sind sie dann noch nicht spitz positioniert. Sie machen quasi alles, was im Facebook-Universum anfällt und sie machen es irgendwie auch für alle E-Commerce-Stores, für kleine, für große. Sie haben 1, 2 so A-Kunden, die viel zahlen, aber von denen sie irgendwie auch abhängig sind und sie haben das Gefühl, dass sie irgendwie die externe Marketingabteilung sind und sind noch irgendwie am Wochenende erreichbar und sind in den Operations drinnen. Das ist die Case Study. Was machen wir, um diesen Case innerhalb von ein paar Monaten von 30, 40k auf 100k im Monat zu bekommen?
Ja, boah, da fallen mir so viele Sachen gleichzeitig ein, aber ich versuche es mal runterzubrechen. Also das allererste ist, glaube ich, mal Bewusstseinsebene. Du hast ja auch den Podcast richtig getauft und mit Profit Podcast. Heißt, ich würde auch immer gern aus der Gewinnebene denken. Also ich höre das immer so oft, dass man siebenstellig gehen will. Das sind alles immer so ganz coole Ziele. Aber ich durfte schon viele Agenturen begleiten, die da waren, aber am Ende des Tages fast gar nichts mit nach Hause genommen haben. Das heißt, es ist, glaube ich, schon ein cooles Bewusstsein, einmal zu verstehen, auf welcher Basis definiere ich überhaupt Ziele, wie du das ja genau mit der Intention auch vom Namen her gut, super gemacht hast. Ich schaue mir an Profit, ich schaue mir an, habe ich Bock auf das, was ich tue? Also ich will am Sonntag, also ich habe drei KPIs, sechsstelligen Profit im besten Fall ist für uns so definiert. Das zweite ist, ich will am Sonntag Bock haben auf Montag. Das ist so der zweite Teil. Und der dritte Teil ist 4-Tage-Woche. Ich möchte auch das alles in einem richtigen, guten, zeitlichen Rahmen haben. Bin seit, wie wir es gerade vorher besprochen haben, seit 3 Wochen ein Papa. Und da ist die Zeit heilig. Deswegen, ja, dafür mache auch ich das Ganze, um einfach ein tolles Unternehmen zu haben, das mir ein sehr, sehr tolles, erfülltes Leben ermöglicht. Und ich glaube, aus der Sicht heraus und aus der Klarheit heraus, glaube ich, gestaltet man viele Entscheidungen schon mal ganz anders. Jeder darf natürlich das für sich selbst definieren, in welcher Phase man gerade ist, was Erfolg für einen bedeutet. Total klar. Dann jetzt zu deinem Case hin. Also wir haben vor allem einen methodischen Fokus, den du gerade definiert hast. Also was tun wir? Also wir arbeiten in Performance Ads für E-Commerce und der Fokus ist führt oft dazu, dass ich jetzt wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche E-Commerce-Kunden habe mit ganz einem unterschiedlichen Stand. Ja, die einen haben vielleicht die haben vielleicht schon eben die siebenstelligen Umsätze, so einen gewissen Reifegrad im Produkt, die haben einen gut funktionierenden E-Commerce-Shop auch. Also die haben den ganzen Funnel schon gut durchgespielt und habe deswegen halt gewisse Hebel, die ich ja als Agentur, jetzt als Performance-Agentur, auf denen ich aufbauen kann, Strukturen aufbauen kann, um denen dabei zu helfen, mehr Geld zu verdienen. Dafür sind ja die da am Ende des Tages. Also fast alle Agenturen, egal ob im Performance-Bereich oder im Branding-Bereich, helfen ihren Kunden, mehr Geld zu machen, auf die eine oder andere Art und Weise. Das heißt, ich habe je nach Kundenstamm eine ganz andere Basis, auf der ich aufsetze und muss deswegen ganz andere Dinge umsetzen mit denen. Das heißt, auch innerhalb dieses Bereichs, das ist eh schon so ein bisschen vorweggenommen, habe ich andere Voraussetzungen und muss deswegen individuell mit meinen Kunden arbeiten. Das heißt, es zahlt sich da extrem aus, sich zu überlegen, innerhalb meines Gesamtbereichs, den du gerade erwähnt hast, mit wem will ich überhaupt arbeiten? Also mit welchem Reifegrad vom Kunden, welche Voraussetzungen müssen die mitbringen, damit ich denen sinnvoll helfen kann und will? Und was in dem ganzen Bestandteil, der ganzen Bandbreite will ich auch machen? Wenn wir jetzt über Performance sprechen, ich mache jetzt mal kurz einen Monolog und dann lasse ich dich gerne wieder weiterfragen. Wenn wir jetzt über Performance sprechen, auch da wieder, haben die schon irgendwas in Ads? Ja, wer macht die Creatives? Willst du die Creatives machen? Ja, wer trackt? Haben die ja sinnvolles Tracking auf der Webseite? Und. Das sind so viele Komponenten und alle, die eine Performance-Agentur haben, wissen, was dafür nötig ist, damit es erfolgreich funktioniert. Es sind so viele Komponenten nötig, damit es Sinn macht. Und durch diese Klarheit, mit wem ich arbeiten will, du hast schon erwähnt, A-Kunden, und was ich nicht machen will, und eine bewusste Positionierung auf diese Kunden, diese A-Kunden, schaffe ich es, dass ich immer weniger Komplexität in meine Umsetzung reinbringe, also immer weniger Dinge mache, immer weniger neu erfinden muss, Dinge wiederholen kann, immer mehr Fokus habe, auf dem ich aufbauen kann. Und ja, das war eine sehr, sehr lange Antwort mit der hoffentlich kurzen Fokus finden, auch innerhalb diesem breiten Case, mehr von den idealen Kunden und den idealen Projekten im Umfang, was ich machen will, aufbauen. Und dann immer mehr über die Zeit hinweg auch meine Angebote, wenn möglich, sinnvoll zu standardisieren.
Mega cool. Ich kenne ja auch einige sehr, sehr, sehr erfolgreiche Case Studies, mit denen, also Success Stories, mit denen du gearbeitet hast. Und das war im Prinzip immer diese Transformation von Ich arbeite mit verschiedensten Zielgruppen, Kategorien zusammen. Ich fokussiere mich auf meine A-Kunden, positioniere mich schärfer und habe dadurch auch quasi weniger Abweichungen von einem Standard-Offer. Was sind denn die ersten Schritte, die du wirklich machen würdest mit diesem Case? Zum Beispiel, wir haben ja gesagt, die Susanna aus Salzburg. Was würdest du wirklich machen mit dir? Einfach ABC-Kundenanalyse mal anschauen, wer sind wirklich deine A-Kunden und dann versuchen, aus dem einen Avatar zu definieren und dann noch die eigene Webseite und Social Media Posts umschreiben? Oder was würdest du wirklich machen? Bei der Susanna zum Beispiel, wie gesagt, die macht ja wirklich verschiedenste E-Com-Stores gerade, kleine, große, mittlere. Die großen sind aber auch nicht unbedingt die gemütlichsten. Die zahlen zwar viel, aber sind irgendwie, wenn man sich den Stundensatz ausrechnen würde, sind eigentlich sogar eher B oder C, obwohl die viel zahlen, aber die sind super aufwendig. Was würdest du wirklich machen in so einem Setting?
Genau das, einmal A-Kunden definieren, aber auf Basis der Profitabilität pro eingesetzte Stunde vom Gründer, der Gründerin. Das finde ich so eine richtig coole KPI. Also nicht ausgehend vom, was ist der Gesamtumsatz, haben wir vorher schon besprochen. Also der Gesamtumsatz ist nicht die relevante KPI, sondern was bleibt wirklich über pro Stunde, die ich mit jemandem investiere. Und wir haben da so einen Rechner, der echt cool ist, wo ich einfach mal, indem ich die Projekte visuell gesprochen mal an die Wand klatsche, durch so ein paar Dinge mal durchanalysiere, auf einmal so totale Klarheit habe, war krass, rein wirtschaftlich gesehen, machen diese Art von Kunden und Projekten gar keinen Sinn und das sind die profitabelsten. Und spannenderweise ist auch ganz, also manchmal die Konsequenz, dass kleinere Kunden gar nicht so unprofitabel sind, weil die vom Handling her wahnsinnig interessant sind. Die setzt man einmal gut auf, ja, und dann kann man die meistens gut mitbetreuen. Kommt natürlich auf die Dienstleistung an. Aber ja, erster Punkt, ich analysiere meine Projekte auf Profitabilität. Ich schaue mir aber auch an, nochmal da, habe ich da wirklich Bock drauf auf die Kunden? Weil wenn ich dann in die Positionierung gehe und einen Fokus aufbaue, dann darf das schon ein bisschen Spaß machen. Also ich muss jetzt nicht die Zielgruppe heiraten, aber ich will schon Bock drauf haben. Weil ansonsten werde ich dann nie gut werden. Also habe ich Bock drauf. Als dritten Punkt schaue ich mir auch dann an innerhalb einer Zielgruppe, wie zugänglich ist die Zielgruppe. Also habe ich ein einfaches Spiel sozusagen, die Entscheider, Entscheiderinnen innerhalb einer Zielgruppe zu erreichen. Also ein einfaches Beispiel ist sowas wie Konzern, wahnsinnig lange Zyklen, viele Entscheidungshierarchien. Auf der anderen Seite wäre Startup. Da komme ich sehr einfach zum Gründer. Ich erzähle gleich, warum ich kein Startup-Fan bin, aber das wäre das andere Spektrum. Startup wäre einfach erreichbar. Habe ich Leute in meinem Netzwerk, wo ich organisch schon mal schnell hinkomme? Bestandskunden, ehemalige Kunden, strategische Partner und so weiter. Also ich will mir den Zugang als dritten Punkt einfach machen. Und als vierten Punkt, warum ich dann Startups auch gern ausschließe, ist die Zahlungsfähigkeit. Ich will so einen gewissen Reifegrad auch innerhalb der Zielgruppe haben, damit es auch Spaß macht, mit denen zu arbeiten, rein finanziell gesprochen. Und nicht in, ich nenne sie ab und zu die Startup-Falle geraten, dass man eigentlich, dass die Leute einen Porsche kaufen wollen, aber nur bereit sind für einen VW, was auch immer, zu zahlen. Also sprich, Projekte schaue ich mir anhand vier, nochmal wiederholen, vier Themen. Ich schaue mir an, was die Profitabilität pro Kunde, was ist, habe ich da Bock drauf, was der Zugang, was die Zielgruppe betrifft. Und das vierten Punkt, was die Zahlungsfähigkeit allgemein in einer Zielgruppe. Und dann ergibt sich oft echt ein schönes Bild. Und auf dem Bild aufbauen kann ich dann nochmal weiter definieren und dann eine zum Beispiel eine Persona ableiten, wo ich sehr klare Erkennungsmerkmale mal definiere, was die Zielgruppe betrifft. Können wir auch gern da nochmal reingehen. Vielleicht ein Merkmal will ich davor nochmal herausheben. Das nämlich fast alle vergessen und meiner Meinung nach das mit Abstand wichtigste Merkmal in der Zielgruppendefinition ist. Und es ist die Art und Weise, wie deine Kunden ihre Kunden gewinnen. Also was ist die Customer Journey deiner Kunden, wie sie ihre Kunden gewinnen? Hoffentlich ist es nicht zu verwirrend. Aber wenn du jetzt einen E-Commerce-Laden hast, also wie gewinnen die Kunden? Weil es ein Riesenunterschied dann sein wird, welche vielleicht anderen Plattformen du noch bespielst. Was ist der Preispunkt? Also wie findet der Checkout statt? Gibt es Cross-Selling-Themen oder nicht? Und je ähnlicher die Customer Journey ist, desto ähnlicher kannst du auch du deine Kunden entlang der Customer Journey beraten. Desto ähnlicher sind auch die Abläufe, ist so dein E-Commerce-Playbook, dein Performance-Ads-Playbook, wenn man so will. Du kannst Expertise, strategische Expertise aufbauen, was im Zeitalter der KI halt immer relevanter und wichtiger wird, um nicht so einfach ersetzt zu werden.
Mega, mega cool. Mein Lieber, lass uns vielleicht in den ersten Punkt gleich ein bisschen rein nörden. Du hast gesagt, weil ich weiß, dass das echt gar nicht so eine leichte Aufgabe ist, so wirklich die Profitabilität pro eingesetzter Stunde der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers oder der Gründer oder Gründerin.
Ja.
Das ist
Ja.
echt nicht so eine leichte Rechnung. Gibt es irgendwas, was du mit uns teilen kannst, im Profit-Podcast, wie man zu so einer KPI kommt?
Boah, es ist am Anfang, ich würde das wirklich, also mir geht es in der ersten Phase echt einmal um ein schnelles, grobes Gefühl. Also ich würde auch jedem raten, der damit starten will, das mal ganz einfach zu halten, weil wenn man sich Dinge mal anschaut, man schnell so einen ersten Impuls hat. Ich liebe es, mich irgendwo reinzunörden, aber ich liebe es genauso, Dinge einfach umsetzbar machen, weil ich weiß, dann machen wir es. Das heißt, ich würde ehrlicherweise mir einfach den Gesamtumsatz mal anschauen, den ich zum Beispiel bei einem Projekt erzielt habe. Wenn man mit Kunden länger arbeitet, dann ist es der Customer Lifetime, würde ich zum Beispiel innerhalb eines Jahres, um so ein bisschen absteckbar zu machen. Dann ziehe ich davon ab, die Kosten, also die variablen Kosten, die ich da habe. Also sprich, welche Mitarbeiter sind drauf? Also was sind die Cost of Delivery? Also was sind Kosten, die ich zum Beispiel habe von einem Projektmanager oder andere Kosten, Toolkosten, wenn ich vielleicht eine extra Lizenz kaufen muss und so weiter und so fort. Und wenn ich dann variable Kosten abgezogen habe, dann bleibt irgendwas über. Ja, by the way, auch Shoutout an der Stelle zum Bernhard Frühlinger, ist auch ein Mentor bei uns in der Mastermind, der da auch sehr, sehr viel zum Thema Profit macht, also auch sicher meine Einladung wert. Genau, der da auch sehr, sehr schön Flow runtergebaut hat. So, dann gibt es so klassische Schlüssel und da bleibt halt am Ende irgendwas über. So, sagen wir mal, du hast dann 100.000 Euro Umsatz pro Kunde. Jetzt sagen wir mal, jetzt bleiben von mir so am Ende noch, I don't know, 30.000 über. Und jetzt dividiere ich das durch deinen Stundeneinsatz. Also wie viel brauchst du wirklich als Geschäftsführer, Geschäftsführerin, um diese 30.000 Euro Umsatz zu erwirtschaften? Ja, oder was halt überbleibt dann am Ende des Tages, ist der Deckungsbeitrag. Und das ist total eine geile KPI. Wahrscheinlich wird das Verhältnis dann, was 30.000 überbleiben, nicht da sein. Kommt natürlich auf den Kunden an. Aber ich würde es mir wirklich so in einer einfachen Milchmädchenrechnung machen, auch wenn es da noch ganz viele andere Variablen gibt. Aber einfach mal ein Gefühl zu haben, hey, was bleibt da über und was muss ich als Geschäftsführer eigentlich wirklich machen, um damit das rauskommt. Ganz, ganz einfach mal.
Mega spannend. Ich bin auch ein großer Fan davon, sich die Dinge nicht zu überkomplizieren, sondern wirklich schnell strategische Entscheidungen ableiten zu können. Und wie du richtig sagst, du kriegst ja dann relativ rasch ein Gefühl. Das sind eigentlich ganz gute Kunden, auch wenn es vielleicht umsatzmäßig jetzt nicht der absolute Bestzahlende ist, aber es ist einfach wenig Einsatz von meiner Zeit und auch relativ teamschonend beispielsweise. Was machst du jetzt konkret, wenn du B-Kunden, C-Kunden definiert hast? Das ist eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe.
Ja,
Change Management, spannend, ja. Weil so ein B-Kunden, ja, theoretisch möchte sie zu A-Kunden weiter konvertieren, aber wie? Das ist mal die erste Frage. Zweite Frage, was machst du mit C-Kunden? Lass du sie wirklich alle gehen? Sagst, suchst du die, empfiehlst du ihnen, die Gespräche zu führen und zu sagen, hey, so geht's nicht weiter, lass uns Preise erhöhen, lass uns quasi mehr Automations bauen, etc. Was machst du wirklich mit B- und C-Kunden?
Ja. Also erst einmal ist, glaube ich, dass man ganz oft die Erkenntnis haben wird, dass Kunden, auch die weniger Umsatz im Gesamten liefern, teilweise auch echt A-Kunden sind. Das ist einer der Erkenntnisse, die ich ganz oft habe, wenn ich das mit Kunden diese Übung durchgehe, dass man merkt, oh krass, nicht die Größten sind die A-Kunden, sondern die Mittleren teilweise sind die A-Kunden. Das ist schon mal das Erste, was ich vorausschicken will. Jetzt die Frage, okay, was ist eigentlich die Definition von B- und von C-Kunden? Meine Definition von einem B-Kunden ist, das ist ein Kunde, den ich potenziell zum A-Kunden machen kann, der noch kein A-Kunden, keine A-Kundin ist. Die Definition einer C-Kundin ist ganz klar, wenn jemand in dem Bucket drinnen ist, dann ist es ein Kunde, eine Kundin, die man gerne gehen lassen darf. Das ist so meine Definition, ja. Mhm. So, jetzt die Frage, erstens hast du die Frage gestellt, wie mache ich jetzt einen B-Kunden zum A-Kunden und was mache ich generell mit C-Kunden? Fangen wir mal mit C-Kunden an. Die Frage ist also, wann kann ich C-Kunden gehen lassen? Erster Punkt ist, wenn ich aus A- und B-Kunden genügend Cashflow habe, um mehr als meine Fixkosten zu decken, damit ich dann mal stabil bin, dann kann ich die Entscheidung treffen, sobald ich validiert habe, dass ich einen Weg habe, dass ich aktiv auch mehr A-Kunden gewinnen kann, damit würde ich auch ein bisschen starten in der Akquise, dann kann ich beginnen, C-Kunden gehen zu lassen. In einfacherer Sprache ist, ich werde nur dann auf Geld verzichten, wenn ich weiß, wo ich es wieder herkriege, im besten Fall mehr. Und da würde ich mal reingehen. Und ich weiß einfach aus Erfahrung, Wir Menschen machen das nur dann, wenn wir erste Beweise haben, dass wir Geld mehr reinkriegen. Und diese Beweise würde ich mir dann in der Akquise suchen. Also wir haben da so einen Prozess, wo wir sehr schnell einmal einen Weg finden, wie wir mit neuen A-Kunden ins Gespräch kommen, Angebotsvorschläge denen präsentieren und meistens sehr schnell auch die ersten KundInnen in dem Bereich schon aufbauen. Und sobald ich da eine gewisse Traktion merke mit einfachen Einstiegsangeboten, sobald ich da eine Traktion merke, dann bin ich bereit, auch C-Kunden gehen zu lassen. So, das muss aber immer Balance sein, weil ja, nochmal, wir haben alle Fixkosten. Ich glaube, viele von uns haben ein spannendes Jahr hinter uns, weswegen wir wahrscheinlich doppelt vorsichtig sind, auf Cashflow zu verzichten. Upgrading von B zu A-Kunden. Ganz oft braucht es ein Gespräch dafür, um B-Kunden in eine andere Zusammenarbeit zu überführen. Ganz oft ist das Thema ja, dass sich so eine Art Zusammenarbeit, vielleicht ein Stundensatz oder was auch immer eingeschlichen hat, aufgrund der Historie, dass Kunden vielleicht deswegen nicht so profitabel sind. Oder dass man merkt, eigentlich passt das Preismodell mit dem Kunden, aber die sind viel zu aufwendig, weil die gewisse Kommunikationsrichtlinien nicht einhalten und deswegen der Scope, also der Umfang mit dem Kunden, viel aufwendiger ist als mit anderen. Und beide Sachen lassen sich auf gewisse Art und Weise lösen, indem man perfekt jetzt, also wir nehmen jetzt auf im November 25, also perfekt, dass man zum Jahresende wie so eine Art Strategie-Workshop mit dem Kunden bewusst einplant. Das machen nämlich spannenderweise auch die wenigsten, sondern man hat dann gerade den Performance-Aspekt oft mit Agenturen so, man arbeitet so drauf hin. Man hat weniger mal so wirkliche Check-ins. Mein Tipp ist es, mindestens jedes Quartal zu machen, wo man mit dem Kunden mal wirklich schaut, wie können wir die Partnerschaft weiterentwickeln. Was ist das letzte Quartal passiert? Wo arbeiten wir gerade dieses Jahr hin? So, was ist gerade so das Ergebnis, der Erfolg, auf den wir hinarbeiten? Und was müssen wir nächstes Quartal jetzt konkret umsetzen, um dem Ergebnis einen Schritt weiterzukommen? Und das würde ich auf jeden Fall quartalsweise machen, weil dann kann ich mein Gegenüber schon viel wertorientierter weiterentwickeln. Und ganz viele haben das noch gar nicht. Und es ist überhaupt nicht schlimm, also eine richtig coole Chance, um es mit den Kunden einzuführen und im Zuge dessen das einfach bewusst zu machen. Ja, und im Zuge dessen mit dem Gegenüber zu kommunizieren, das als Vorteil zu verkaufen, ja, zu sagen, schau, wir möchten einfach die Kunden, die uns Spaß machen, wirklich jetzt nochmal gezielt auf ein nächstes Level bringen. Deswegen starten wir mit wirklichen coolen Quartalsworkshops, indem wir mit dir proaktiv schauen, was bis jetzt passiert ist und was wir machen müssen, um deine Ziele zu erreichen. Und deswegen, also bekommst du for free sozusagen einen Workshop mit uns jetzt jedes Quartal. Ja, man kann theoretisch auch eine Art Advisory Retainer damit hinzu andocken, dass man einen Retainer hat, wo man für Expertise unterm Strich auch bezahlt wird. Aber das ist dann in der Angebotsgestaltung sicher nochmal eigenen Diskurs, den man machen kann. Kurzum, ich will einen Termin machen, zu dem ich den Entscheider mit dazu hole, die Entscheiderin, im besten Fall alle, wenn es mehrere sind, und gemeinsam mit meinem Gegenüber erarbeite erstens, was ist konkret das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Das sollst du nicht vorgeben, sondern ich will ein konkretes Commitment von meinem Gegenüber haben. Und das Ziel soll ganz klar einen finanziellen Aspekt haben. Und mir kommt nochmal Arbeit, okay, wo stehen wir heute, damit ich so eine ganz klare Gap habe, im Wert auch, wo stehe ich heute im Umsatz, im Profit, wo möchte ich in der Zukunft sein. Und was sind ganz konkret jetzt die nächsten Maßnahmen im nächsten Quartal, wie wir umsetzen können? Und sind diese Maßnahmen auch aktuell innerhalb des Scopes, wie du definiert hast, oder nicht? Und ganz oft sind sie es nicht. Und dann grade ich meinen Kunden ab, indem ich zum Beispiel sage, hey, weißt du was, lass uns doch das erweitern auf jenes oder folgenden Aspekt in Zusammenarbeit. Oder indem ich jemanden hinweise, wenn wir die Kommunikation anschauen, wie man einfacher und schneller und schlanker kommunizieren kann, damit man schnellere, bessere Ergebnisse erzielt. Also ich würde es immer positiv framen, um dann eben B-Kunden mit so gezielten Strategie-Meetings Schritt für Schritt zu A-Kunden weiterzuentwickeln?
Das ist tatsächlich die beste Antwort, die ich je bekommen habe auf die Frage, wie man B-Kunden zu A-Kunden konvertiert. Hut ab, saugeil, richtig, danke. Richtig stark. Vielen Dank, Max.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es ist zu kompliziert, weil da so, ja, sind wir so lange, lange Monologe runterschmeißen.
Nein, es ist tatsächlich perfekt. Es ist die Idee an sich, dass man konstant mit seinen B-Kunden, im Idealfall auch mit dem A-Kunden, ja, zumindest quartalsweise, zumindest einmal im Jahr, weißt? Besser zweimal im, ja, Jahr, noch besser einmal im Quartal, agree, proaktiv herantritt und sich gemeinsam die Ziele nochmal erarbeiten lässt. Und dann ist es offensichtlich, dass man ja zum Beispiel auch noch irgendwie TikTok-Ads mit anbieten sollte oder dass die, okay, wir machen Meta-Ads, aber irgendwie organisch ist, geht nicht viel da weiter. Na gut, wir hätten einen Partner, über den wir das abwickeln könnten, etc. Das heißt, es bieten sich Upsell-Möglichkeiten oder aus dem Strategie-Workshop kommt daraus, die tun sich schwer mit der Creative-Erstellung. Da kommen irgendwie nur so 7, 8, 9, 10 Creatives im Monat. Wir bräuchten aber 10 in der Woche. Na gut, wir haben ein paar Freelancer, die machen UGC-Content, das können wir euch mit anbieten. Das entsteht dann ganz natürlich. Das ist super, super smart. Also geil, richtig cooler Hack.
Danke, ja. Vor allem, es ist extrem interessant, wenn du so eine Art Playbook hast. Also wenn du dann ein Performance-Playbook hast und das entwickelst und deinen Kunden dann proaktiv sagen kannst, du hast es jetzt nochmal schön in die Praxis übersetzt. Was sind so die Elemente, die es braucht, um dein Ergebnis zu erreichen? Und dann kann ich das sehr objektiv dem sagen, schau her, wollen wir das und das andocken? Und ich würde das dann auch wirklich quartalsweise machen. So ein bisschen wie bei einer Software. Ich gehe nicht gleich von der Basic ins Premium Deluxe Paket, sondern ich kann auch einfach mal upgraden. Und wie bei einer Software kann ich dann in unterschiedlichen Features denken, dass ich beginne, meinem Kunden einen strategischen Layer zu verkaufen, dass ich dann eine weitere Umsetzung verkaufe, Und mein Ziel ist dann, ich möchte es weiter fortlaufend haben, damit ich einen monatlich wiederkehrenden Cashflow habe. Und das auch nicht in kurzfristigen Projekten denken. Das ist extrem wichtig, weil sonst gibt es immer klassisches Sommerloch. Ja, es gibt immer ein Ende nach Projekten und dann muss ich wieder nachhustlen. Also wenn man da ein bisschen smart ist in der Kommunikation und Angebotsgestaltung, dann kann man da echt was Cooles bauen.
Mega, mein Lieber. Ich würde gerne noch die Umkehrfrage auch stellen, die B-Kunden, die in der Kommunikation sich nicht an die normalen Richtlinien halten. Ja. Irgendein cooler Hack, also Klassiker, wir sind in der Agentur, wir machen alles über Slack und wir kriegen aber trotzdem E-Mails und WhatsApps und Anrufe und es muss alles irgendwie jetzt sofort passieren. Was gibt es da wirklich für eine elegante Lösung? Ich meine, im Strategiegespräch kann man das irgendwie im quartalsweisen Strategie-Workshop, kann man das auch als das tolle neue Feature Slack präsentieren und sagen, das ist ja viel effizienter, ist auch zeitschonender für euch, aber was fällt dir ein, wenn man das elegant macht?
Boah, das Wichtigste ist, Erwartungen vor der Zusammenarbeit in Wirklichkeit glasklar klären. Also das ist, steht und fällt immer mit dem, was man Erwartungen aufbaut und dann innerhalb der Zusammenarbeit zulässt. Also das ist auch immer, glaube ich, ein ständiges Erziehen, wie bei Kindern, was ich wahrscheinlich noch bald erfahren werde. Wenn ich dem kleinen Lauser Sachen durchgehen lasse, dann wird er es immer wieder machen. Das hört sich immer so banal an, aber so ist es bei uns Menschen halt auch. Und erstens, ich muss in einem Strategietermin die Erwartungen mal gemeinsam kommunizieren und mich gemeinsam entscheiden, dass es der richtige Weg ist und das dann schriftlich festhalten. Keiner macht's bösartig, aber wir wissen's, wir vergessen's. Wir haben so viele Dinge im Alltag, wir vergessen's. Es muss ganz einfach erfasst sein. Und dann muss ich das auch mir einholen und dieses Commitment auch entsprechend einfordern, indem ich mein Gegenüber laufend dran erinnere. Das ist dann einfach ein bisschen herausfordernd, aber wenn ich merke, irgendwann geht's einfach nicht und die Profitabilität sinkt unter ein gewisses Level mit dem Kunden, und ich habe mittlerweile mehr Alternativen auf der Kundenersatzbank sozusagen, die ich einwechseln kann, dann muss ich den Kollegen halt sozusagen auf die Ersatzbank oder vielleicht in den B-Kader schießen, so in die Richtung. Das ist dann die Antwort. Aber es ist ein Prozess und ich erwarte jetzt auch von keinem, dann Cut zu machen, würde ich auch ehrlicherweise keinem raten. Ich habe es auch schon gesehen, dass es dann zu viele machen und dann zu übermotiviert die C-Kunden alle rausschießen. Und dann hat man Herausforderungen, wenn man den Übergang nicht einfach und smart macht. Da würde ich zuerst ein paar andere Dinge, wie eben die eigene Akquise und so weiter, zuerst einmal aufbauen, bevor ich dann zu schnell Dinge abschieße.
Mega, lieber Max. Danke, 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 um respektvoll mit deiner Zeit umzugehen. Wenn man mehr über den wunderbaren Max Antosch, Movers und Makers, erfahren möchte, wie tritt man dann am besten mit dir in Kontakt oder mit euch?
Boah, wahrscheinlich am einfachsten über LinkedIn. Einfach Maximilian Antosch suchen, Movers und Makers auch einfach eingeben. Wer Bock hat, wir haben gerade frisch begonnen. Zum dritten, vierten Mal machen wir das jetzt immer so Online-Lunch-Formate, wo wir Agenturen und Freelancer auch immer zusammenbringen über gemeinsame Problemstellungen auch zu quatschen. Ein paar Leute aus der Mastermind waren letztes Mal auch dabei, die da richtig, richtig coolen Input auch gegeben haben. Also wer so auf eine Stunde beim Mittagessen Austausch Lust hat, auch gerne einfach mir über LinkedIn schreiben und dann damit zum entspannten Austausch dazu kommen.
Perfekt. Nice, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Max, danke, danke, danke für deine wertvolle Zeit. Ab nach Hause. Frau und Kind warten. Danke. Richtig spannend, richtig coole Insights und richtig, ganz ehrlich, das ist wirklich die beste Antwort, die ich je gehört habe für B2A-Kunden. Also Respekt, Hut ab, habe viel mitnehmen können. Schönen Nachmittag, alles Liebe, Max. Servus.